in die sogenannte evangelikale Szene eindringen und sicherlich auch irgendwann einmal die sogenannten Brüderversammlungen erreichen werden oder auch teilweise schon erreicht haben. Ich weiß nicht, wie ich mit der Zeit hinkomme. Ich hoffe, dass ich um 6 Uhr fertig bin, würde gerne aber auch auf Fragen eingehen. Ich hoffe, dass viele Fragen entstehen und bitte die auch freimütig zu äußern. Ich fände es auch nicht schlecht, wenn ihr zwischendurch, wenn ich irgendwas sage, was ihr nicht ganz versteht oder was, wo ihr Bedenken habt oder anderer Meinung seid, kann man dann auch schon sich melden oder sollte man es lieber zum Schluss machen? Also mir ist es durchaus recht, wenn ihr zwischendurch etwas korrigieren wollt oder mehr hören wollt, was nicht klar ist, dass ihr euch zu Wort meldet, dass man da noch mal kurz drauf eingeht. Wenn das nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, wäre das sicherlich gut. Ja, ihr merkt, es geht hier um Kerzen, Kaffee, wenig Licht, passt ja fast schon auf die Atmosphäre hier. Kaffee haben wir gekriegt, verdunkelt ist es auch hier, fehlen nur noch die Kerzen. Das sind so die, das ist so die Atmosphäre der Emerging Church Bewegung. Ich habe so gar keine Ahnung, inwieweit ihr da vorbereitet seid für solch ein Thema, ob ihr schon damit in Berührung gekommen seid oder ob ihr mal etwas darüber gehört habt. Zunächst mal etwas über die sogenannte Postmoderne, in der wir angeblich leben sollen. Das ist natürlich ein Stückchen Philosophie. Wenn ihr in China seid oder in Mittelamerika, die würden sich an den Kopf packen, wenn wir von der Postmoderne sprechen. Ich glaube wirklich, dass das einfach, wir werden zu einer Postmoderne gemacht von bestimmten Leuten oder Philosophen in Europa und USA. Und die teilen die Geschichte des christlichen Abendlandes in 3 Perioden ein. Das ist einmal die sogenannte Vormoderne, etwa bis zum 17. Jahrhundert, bis zur Zeit der Aufklärung, wo man im Allgemeinen geglaubt hat, also im sogenannten christlichen Abendland, dass Gott existiert, da gab es keine Frage, egal welcher Konfession man angehörte. Gott weiß alles, er lenkt alles und unsere Erkenntnis bekommen wir durch Offenbarung Gottes, das heißt durch die Bibel. Und das wurde ganz besonders deutlich in der Reformationszeit. Gott ist die absolute Autorität. Das war so also die sogenannte Vormoderne. Dann spricht man von der sogenannten Moderne, etwa von 1600 oder bis 1945, 1970 oder 2000. Das kann man auch nicht so ganz genau datieren. Wo nicht mehr die Offenbarung Gottes, also die Bibel, maßgebend ist, sondern der Verstand des Menschen, das Denken bestimmt und das Leben bestimmt und man interpretiert die Bibel und lehnt sie als einzige Offenbarungsquelle ab. Das ist der Unterschied zum Beispiel zur Reformation. In dieser Zeit war es klar, die Bibel ist absolut verlässlich, verbindlich für unser Glauben und Denken. Das wurde dann aber in der sogenannten Moderne verändert durch die Aufklärung. Man hat die Bibel nicht abgelehnt, aber als Offenbarungsquelle abgelehnt und sie wird interpretiert. Und in dieser Zeit wurde dann auch eben gerade der autonome Mensch bestimmt, das Ich entscheidet, die Vernunft, die Wissenschaft tritt an die Stelle von Gott. Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit werden nicht als absolute, objektive Normen verstanden, sondern sie werden humanistisch begründet und nicht mehr religiös. Das muss man nicht alles so verstehen. Nur eine ganz kurze Übersicht, wer sich da etwas mit beschäftigen möchte. Der Wolfgang Nistvogel, der hat ein sehr wichtiges Buch geschrieben, Evangelisation in der Postmoderne, wie Wahrheit den Pluralismus angreift. Zum Sonderpreis von 2 €. Das ist nicht verkehrt, wenn ihr das mal lest, damit ihr auch wisst, wie man heute mit jungen Menschen, die irgendwie von der Philosophie oder vom Studium beeinflusst sind, umgehen kann und wie man gerade auch diesen Leuten das Evangelium so erklären kann, dass sie davon getroffen werden. Man muss sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Also dieses Buch ist draußen am Büchertisch. Könnt ihr mal reingucken oder auch euch dann mitnehmen. Also wenn wir uns für modern halten, sind wir altmodisch. Die Moderne liegt also hinter uns und wir leben, so sagt man, in der sogenannten Postmoderne, die nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat, nämlich als man festgestellt hat, dass der Verstand des Menschen und dass die Bildung des Menschen keinen Einfluss gehabt hat, um die großen Probleme der Welt zu bewältigen, Umweltzerstörung, Hunger, Nuklearbewaffnung und so weiter und so weiter, hat man sich von der sogenannten Moderne, wo auch der Verstand entscheidend war, datiert man die Postmoderne. Man nennt sie auch die radikale Pluralität. Wahrheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit im Plural, das erkennt man auch in der Architektur, in der Patchwork-Familie und so weiter. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes. Wahrheit ist relativ. Das, was für dich wahr ist, was du als Wahrheit bekennst, das ist nicht wahr für mich. Also Wahrheit ist keine absolute Größe mehr, sondern eine relative. Es gibt keine absolute objektive, sondern nur eine subjektive Wahrheit. Und Debatten um absolute, ewig gültige Wahrheiten sind absurd, so sagt man. Nicht mehr der Verstand, das Denken entscheidet, sondern die Intuition, das Gefühl, Bauch statt Kopf. Daher auch der Boom der Spiritualität, Mystik und so weiter. Also das ist ja ganz hochinteressant. Eben hat ja der Werner ein Loblied auf unsere Bundeskanzlerin gesungen. Aber das ist auch typisch für unsere Postmoderne. Ich sage ein bisschen provozieren, ein bisschen platt. Das könnt ihr gerne kritisieren. Aber in der Postmoderne sagt man eben, deswegen hat auch der Feminismus solch einen großen Einfluss heute, die Männer mit ihrem verrückten Verstand, die haben zu nichts was gebracht, die haben nur Krieg und Krach und Streit provoziert, sie in die Politik, die ganzen Kriege und dergleichen mehr. Nicht mehr der Kopf muss entscheiden, nicht mehr die Ratio, nicht mehr der Verstand, sondern unser Bauch, unser Gefühl. Und da sind die Frauen natürlich viel besser zu geeignet. Die können Entscheidungen treffen, nicht dadurch, dass sie logisch irgendwas konstruieren, sondern von der Intuition her richtig reagieren. Deswegen hat die Angela Merkel auch so viel Erfolg. Die großen Politiker kriegen sich an den Kragen und an den Hals. Und die Angela, die macht das ganz elegant und schlängelt sich dann durch die ganzen Probleme hindurch mit ihrem Bauchgefühl. Das werdet ihr also immer wieder feststellen, wenn ihr ein bisschen die Medien beobachtet, dass Frauen da auch viel geschickter sind, ganz klar. Und deswegen leider auch in der evangelikalen Welt, die Brüder, die haben nur Zoff, die bringen nur Streit, Brüder schon und so weiter. Frauen müssen auf die Kanzel, die müssen in die Führung, die haben viel mehr Sinn für Gemeinsamkeit, für Harmonie und dergleichen mehr. Und deswegen nicht mehr Mann und Frau, sondern die Begabung ist entscheidend, Bauch statt Kopf. Und deswegen auch so eine Offenheit heute für Spiritualität, Mystik. Das hat ja mit dem normalen Denken überhaupt nichts mehr zu tun. Wenn ihr die neuen spirituellen Methoden und Tränken und so weiter ein bisschen unter die Lupe nehmt, das ist ja völlig absurd manchmal, aber das gehört eben zu dieser sogenannten Postmoderne. Die Auswirkung dieses Denkens. Und wie gesagt, das hat man uns übergestülpt. Also ich halte das für völlig verrückt. Ist die Aufgabe der Eindeutigkeit, also ein religiöser Pluralismus. Das sehen wir in unseren Tagen auch, dass man inzwischen den Islam hier in Deutschland auch toleriert oder leider auch von der Angela gesagt hat, sie soll ja gesagt haben, dass der Islam auch zu Deutschland gehört irgendwie. Einfach, man kann heute nicht mehr darauf bestehen, dass wir am christlichen Abendland leben, dass wir von der christlichen, vom christlichen Werteempfinden geprägt sind, von der Reformation. Man setzt sich davon ab. Und das bedeutet auch, dass ein verändertes Evangelisationsverständnis entstanden ist. Das werde ich versuchen, gleich deutlich zu machen. Und natürlich auch die Relativierung der Autorität der Heiligen Schrift, der Bibel. Eine weitere Folge, alles ist relativ, bedeutet, dass man Dogmatik, das heißt die Lehre, die Theologie der Bibel und Apologetik, die Verteidigung der biblischen Wahrheiten, geringschätzt und dass man andere Dinge jetzt, Wortschöpfungen, missional, ganzheitlich und so weiter, betont. Ein ganz bekannter Satz, der stammt ursprünglich vom heiligen Franz, also Franz von Assisi, verkündige das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Das bedeutet vor allem aber mit deinem Leben. Eben ganzheitliche Evangelisation bedeutet nicht mehr auf die Straße gehen, Flyer verteilen oder Leute auf Sünde, Verlorenheit ansprechen, sondern ihnen ein paar Brötchen zu essen geben und sie zu streicheln und in Kontakt kommen, die sozialen Probleme der Welt anpacken und dann natürlich auch, wenn man gefragt wird, auf die Bibel hinweisen. Also das ist die holistische oder ganzheitliche Evangelisationsmethode, die man heute eben praktizieren möchte. Und das geht auch einher mit einer Hinkehr zur Mystik, zur Ästhetik, zur Sinnlichkeit, anstatt zum Wort Gottes. Da könnte man jetzt eine Menge zu sagen, aber das würde jetzt den Vortrag sprengen. Nur so eine ganz kurze Übersicht, wie also die sogenannte Postmoderne auch Einfluss hat auf die Christen, auf die, die sich gläubig nennen oder evangelikal. Und das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr die allgemeinen Evangelisationsmethoden heute, jetzt mal abgesehen von den Brüderversammlungen, beobachtet, dann werdet ihr diese Ansätze immer wieder feststellen können. Immer mehr Ästhetik, immer mehr Sinnlichkeit, möglichst 5 oder 8 oder 12 oder noch mehr nette, hübsche Damen vorne am Podium, die dann ein bisschen Musik machen oder sich dazu auch bewegen. Das ist ganz wichtig für die Evangelisation heute. Überhaupt Dinge, die Sinne ansprechen, Musik, aber auch das Äußere ist sehr, sehr wichtig. Und dann hat man noch 10 Minuten oder 20 Minuten maximal. Mehr können angeblich Menschen heute gar nicht mehr zuhören, um dann eine Botschaft zu bringen. Ich gehe jetzt mal auf ein paar Männer ein, die diese sogenannte Emerging Church, die entstehende oder die aufkommende, emergente Bewegung geprägt haben. Und ich möchte vorab sagen, man kann diese Bewegung nicht so eindeutig klassifizieren oder einteilen. Es gibt aber also einen sehr sanften, moderaten Flügel von Männern, die uns in vielen Dingen nahestehen. Dann gibt es den großen Mittelstrom, der etwas bedenklicher ist. Und dann gibt es ganz radikale, wo man nicht annehmen kann, dass da überhaupt wiedergeborene Christen drunter sind. Und da sind die Übergänge auch fließend. Also bitte denkt immer dran, die Emerging Church Bewegung hat viele Gesichter, dringt aber irgendwo ein, überall und verändert das Denken und auch das Leben der Christen. Denn Kimball war einer der ersten, der mit diesem Buch in deutscher Sprache oder in deutscher Übersetzung besser gesagt von sich hören machte. Wenn ich jetzt noch meine Brille hätte, dann lässt sie. Dieses Buch ist erschienen im Schulte-Gerd-Verlag damals oder Gerd Medien, wo zum ersten Mal in einem ausführlichen Buch auf diese Emerging Church Bewegung hingewiesen wurde, die aus den USA gekommen ist. Interessant ist, dass Rick Warren dieses Buch begleitet, gleich im Vorwort. Rick Warren dürfte euch bekannt sein vom Namen her, Leben mit Vision, Kirche mit Vision. Man zählt ihn zu der Moderne, also nicht zu der Postmoderne, aber Rick Warren mit seiner Popularität, ihr wisst ja, dass er auch Berater ist von Obama und so weiter und so weiter, unheimlichen Einfluss hat, auch in der Politik in den USA, ist einer der bekanntesten Prediger und seine Megachurch dürfte euch auch bekannt sein. Und leider hat dieses Buch Leben mit Vision, Kirche mit Vision auch Eingang gefunden in viele Brüderversammlungen. Ich wage gar nicht zu fragen, wer es schon gelesen hat von euch. Werden sich wahrscheinlich eine ganze Reihe melden. Und auch viele Brüder, die durchaus die Bibel kennen, haben das Buch Kirche mit Vision gelesen und waren mehr oder weniger begeistert davon. Das ist also für mich also auch ein Phänomen, wie blauäugig man sein kann, auch in konservativen oder auch exklusiven oder halbexklusiven Brüderversammlungen. Und dieser Rick Warren hat zu diesem Buch von Herrn Dem Kimball ein Vorwort geschrieben. Dieses Buch beschreibt wunderbar und detailliert, wie eine Kirche mit Vision in einer postmodernen Welt aussehen kann. Mein Freund Dem Kimball schreibt mit seiner großen Leidenschaft, der tiefen Sehnsucht, neue Generationen und Kulturen zu erreichen. Da fehlt irgendein Wort. Während mein Buch Kirche mit Vision beschreibt, was der Auftrag der Kirche ist, erklärt Dan, wie man den Auftrag mit kreativen Menschen umsetzt, die in den Kategorien der Postmoderne denken. Sie sollten ihm gut zuhören, es kommen neue Zeiten auf sie zu. Wir brauchen Gemeinden, die eine Vision haben und postmodern, zeitgemäß und zeitlos zugleich sind. Mir ist es wichtig, dass ihr diesen Mann und dieses Gesicht euch auch ein bisschen einprägt, weil hier schon deutlich wird, wie die Übergänge sind. Und wie gesagt, der Rick Warren hat ja mit seinen Büchern, mit seiner Megachurch eine ganze Generation, könnte man sagen, geprägt. Und nach seinem Muster sind ja auch in Deutschland viele große Gemeinden entstanden, die einen konservativen Hintergrund eigentlich haben. Und er ist auf diesen Zug aufgesprungen und begleitet jetzt diese postmoderne Bewegung, die Emerging Church. Auch wenn er sicherlich zum konservativen Flügel nach wie vor gehört. Und dieser Dan Kimball, ich weiß nicht, ob ihr das da lesen könnt, der hat in seinem Buch, das ist dieses hier, ich habe die einfach mal hier hingelegt, falls jemand da mal reingucken möchte, dann könnt ihr euch da gerne bedienen, aber bitte wieder hinlegen. Da wird jetzt also die Megachurch-Bewegung von Zettelbeck, also Rick Warren und auch von Bill Hybels, Willow Creek vorgestellt, die moderne Gemeinde, sucheorientiert, und auf der anderen Seite die Emerging Church, post-sucheorientiert, also für die Postmoderne. Die Zeit reicht jetzt nicht, das so zu vergleichen, aber nur ein paar Dinge möchte ich gerne herauspicken, damit ihr ungefähr seht, Gottesdienste, das war hier bei Rick Warren und Bill Hybels aus Mustergemeinde, sollen die erreichen, die schlechte Erfahrung mit der Kirche gemacht haben. Während die Emerging Church Bewegung sich vor allem an solche richtet, die gar keine Erfahrung mit der Kirche gemacht haben, und geben ihnen verständlich Einblick darin, was es heißt, eine Beziehung zu Gott zu haben. So, auf der linken Spalte kundenfreundliche, zeitgemäße Gestaltung, das war das Motto von Bill Hybels und von Rick Warren. Hier in der Emerging Church, spirituell mystische Gestaltung mit Erlebnischarakter. Dann auch interessant, in Zettelbeck und Willow Creek, Kreuz und andere Symbole wohl aus dem Saal entfernt, um einen religiösen Look zu vermeiden. Jetzt hier in der Emerging Church Bewegung, umgekehrt, Kreuz und andere Symbole werden zurückgeholt, um ein Gefühl von spiritueller Ehrfurcht zu wecken. Also wundert euch nicht, und das merkt ihr ja schon in der Buchhandlung, die haben heute zum großen Teil, ich denke hier in Gummersbach noch nicht, aber guckt mal in den anderen Großstädten, geht in die christlichen Buchhandlungen, da findet ihr mehr Schnickschnack und Socken und Hosen und Hemden und Kämme mit Jesus liebt dich oder sonst was, Engelchen in allen Größen und Ordnungen. Alles, was irgendwie mystisch ist, man kann da Weihrauch kaufen, Kerzen mit Duft und was nicht alle, das wird auch vermehrt auftreten. Das hat etwas aber mit dieser Spiritualität zu tun und von einem Gefühl von Ehrfurcht. Willow Creek und Zettelbeck, der Raum wurde so bestuhlt, dass die Besucher sich eher wie ein Kino fühlen, ganz bewusst, während man hier jetzt den Raum so gestaltet, dass eine Wohnzimmeratmosphäre entsteht, wo man sich eben wohlfühlen kann. Während man in der modernen Gemeinde hell und einladend den Raum gestaltet hat, wird also in der postmodernen Gemeinde die Dunkelheit bevorzugt, weil sie ein Gefühl von Spiritualität vermittelt und so weiter und so weiter. Man legt hier unwahrscheinlichen Wert drauf auf moderne Technik, während man hier da gar nicht mehr so Wert drauf legt, sondern dass die antiken Dinge und die mystischen Dinge eine viel größere Rolle hier spielen. Man spricht von einer Retro-Spiritualität, angeblich zu einer Rückkehr, von einer Rückkehr zu einer ursprünglichen Form des Christentums. Das ist natürlich einfach nicht wahr, aber so sagt man. Hier auf der linken Seite auch wieder, wie man in der Moderne einen Gottesdienst, in Anführungsstrichen, praktiziert hat, Das ist allgemein üblich so in den evangelikalen Kirchen, Gott sei Dank in der Brüderbewegung nicht so sehr, dass man zuerst eine Lobpreiszeit hat von 10 Minuten bis eine halbe Stunde. Dann kommen ein paar Ankündigungen, dann kommt ein Theaterstück oder Videoclip und dann kommt eine Predigt von etwa 20 Minuten, die aber immerhin noch einen wesentlichen Teil des sogenannten Gottesdienstes ausmacht. Dann schließt man mit einem Lied und dann ist Schluss, Ende. In der Emerging Church hat man eine andere Vorstellung. Da ist alles organisch, retro-spirituell. Das Thema durchsetzt den gesamten Gottesdienst, kann auf vielfältige Weise erfahren werden. Und das sind ja teilweise durchaus erfreuliche Einsichten. Also man verabschiedet sich von diesem Prinzip hier, das man jahrzehntelang praktiziert hat in den Megakirchen oder in evangelikalen Kirchen. Und jetzt möchte man organisch, das Wort spielt eine unheimliche Rolle in dieser Bewegung, organische Gottesdienste, organische Kirchen und so weiter, wo nicht unbedingt alles geplant ist, sondern wo man sich bewegen kann. Und deswegen sind auch manche aus den Brüderversammlungen sehr offen dafür. Die hören was von organisch und denken dann an Organismus und so weiter und an den Leib Christi und alle haben doch eine Gabe, können wir hier einbringen und dergleichen mehr und sind dann ganz offen für die Angebote, die hier gemacht werden. Und was man auch hier predigt, zum großen Erstaunen, Bibel- und Gesangbücher mitbringen. Man beginnt also wieder alte Kirchenlieder, möglichst sogar gregorianische Gesänge anzustimmen. Das würde euch wirklich sehr schwer fallen, wenn wir das anfangen würden. Aber das hängt mit dieser Retrospiritualität zusammen. Also in Deutschland wird es nur vereinzelt gemacht bisher, aber es gibt immer mehr Gruppen, die darauf zurückgreifen. Und das wird euch wahrscheinlich nicht besonders beeindrucken. Also die Lobenliederbücher, die könnt ihr bald auch vergessen, weglegen, wenn diese Bewegung Eingang findet. Also bringt auch Bibeln wieder mit. Ob ihr darin lest, ist nicht so wichtig, aber je älter sie sind, umso mehr Duft verbreiten, die geben ein Gefühl von Spiritualität und von Stimmung und von früher und so weiter. Während man heute leider in den evangelikalen Gemeinden immer weniger Menschen sieht oder Geschwister sieht, die überhaupt noch eine Bibel mitbringen. Ich finde das ganz erschreckend. Und es wäre schlimm, wenn diese Mode auch Einzug halten würde in unseren Brüderversammlungen. Also bitte denkt daran, bringt eure Bibel mit. Also ganz interessante Dinge. Manches, was wirklich erfreulich ist, aber das Grundkonzept ist eben sehr, sehr gefährlich. Und was eben sehr bedenklich ist, das wird auch hier noch einmal deutlich, im oberen Teil der moderne Ansatz, also der frühere Ansatz zur Gestaltung des Gottesdienstraumes in evangelikalen Kreisen, da war hier hinten auch so ein Chor oder eine Band, auf einer erhöhten Bühne sitzt dann oder steht dann der Prediger und hier hat man einen Stuhl rein, Gott sei Dank sind wir in der Brüderversammlung wenigstens noch gewohnt, so eine Querreihe hier zu haben, aber hier sitzt man stramm, also hintereinander im Allgemeinen in zwei Reihen. Davon verabschiedet man sich. Man hat gesagt, ja, hier wurde die Aufmerksamkeit von allen, die hier sitzen, auf den Prediger gelegt, auf das Wort Gottes, könnte man sagen, deswegen auch auf einer erhöhten Bühne. Aber hier, in diesem postmodernen Ansatz, da seht ihr, wie das eigentlich aussehen sollte und wie das auch immer mehr praktiziert wird. Dass hier nicht mehr solch eine Ordnung da ist, also die hintere Bühne wird überhaupt nicht benutzt, der Vorhang bleibt geschlossen und den dekoriert man mit allen möglichen Kreuzen und mit irgendwelchen Symbolen. Der Prediger oder Pastor spricht von niedriger Bühne direkt bei den Menschen, möglichst steht er mitten unter dem Volk. Fände ich im Grunde auch nicht so schlecht, wenn das bei uns so wäre. Man ist näher bei Menschen. Die Stuhlreihen mit Tischen erzeugen eine Atmosphäre der Gemeinschaft. Aber man hat auch Raumteiler, da kann man dann Bilder aufhängen, den Platz dahinter kann man auch zum Beten nutzen, eine Band spielt im hinteren Teil des Saales, um nicht im Mittelpunkt zu stehen, die Aufmerksamkeit bleibt auf dem Kreuz, man hat hier vorne einen Begrüßungstisch und so weiter, da gibt es Gebetsstationen mit Kunst und der Möglichkeit etwas aufzuschreiben, im ganzen Raum kommen während des Lobpreises. Die kommen dann während der Lobpreiszeit dann zum Einsatz. Also ein totales Durcheinander und Miteinander. Man kann kommen und gehen. Man kann, wenn man will, beten, man kann zuhören, man kann riechen, man kann schmecken, man kann essen, man kann seine Nöte auf einen Bogen Papier schreiben, dergleichen mehr. Das ist so die Vorstellung von einem postmodernen Gottesdienst in vielen Variationen. Hier nur das Grundmuster. Ja, bedenkliche Entwicklung, das kann man in dem Buch auch nachlesen, obwohl der hier noch zu den moderaten Emerging Church-Leuten gehört, der Kimball. Die Frauen müssen natürlich auf die Bühne und altersspezifische Gottesdienste. Also der Unterschied Rolle Mann und Frau mit ihren speziellen Aufgaben wird absolut abgelehnt, sondern wenn eine Schwester, eine Frau begabt ist, dann hat sie dieselben Möglichkeiten wie der Mann zu predigen, zu führen und dergleichen mehr. Und auch wichtig, altersspezifische Gottesdienste, und das wird inzwischen auch ausgeweitet, weil man auch die Künstler erreichen möchte und alle möglichen Gesellschaftsschichten, dass man sich spezialisiert auf bestimmte Personengruppen, um ein entsprechendes Programm zu bieten. Das sind so die Vorstellung, die man hat. Ein zweites Buch, eine unaufhaltsame Kraft, auch im Gerd Medien Verlag erschienen. Über den Autor kann man lesen, er gehört zu einer neuen Generation von Pastoren, die mit innovativen, schöpfungstheologischen Ansätzen auf die gesellschaftliche Entwicklung reagiert, um so auch die Vertreter Postmoderne zu erreichen, die eigentlich keinen Bezug zur Kirche haben. Er ist leitender Pastor von Mosaik, einer multikulturellen, künstlerisch hoch engagierten Gemeinde in Los Angeles. Also wenn ihr in Deutschland von Mosaik hört, dann muss es klingeln bei euch. Das ist immer ein Ableger irgendwie von einer Emerging Church Bewegung, also die postmoderne Kirche. Das waren die ersten beiden Bücher, die also erschienen sind. Die Anfänge dieser ganzen Bewegung liegen in den USA in den 90er Jahren. Und diese Leute sagen, wir haben also kein Zentrum, keine Grenzen, doch eine große Geschwindigkeit. Das Selbstverständnis, wir sind keine lautstarke Bewegung, eine Bewegung der leisen Töne, eine Vielfalt von Perspektiven und Glaubenstraditionen werden geschätzt. Also ihr seht, dass die ganze Bewegung nicht einheitlich ist, sondern viele, viele Gesichter hat. Deswegen ist jetzt ganz frisch letzte Woche ein neues Buch rausgekommen. Verführung auf leisen Sohlen, die zersetzende Wirkung der Emerging Church von Benedikt Peters, Georg Walter Wolf und Nestvogel und Johannes Pflaum. Da kriegt man einen sehr, sehr guten Eindruck davon. Da wird auch dargestellt, wie die Emerging Church sich selbst versteht. Man möchte keine eigene Kirche oder Denomination bilden, kein geschlossenes Glaubenssystem. Also man ist offen für alles. Eher ein informelles, ökumenisches Netzwerk, eine Ökumene von unten, davon spricht man. Ganz wichtig, Dialog statt Dogmatik. Also wir müssen miteinander reden, anstatt eine klare biblische Lehre zu vertreten und dafür auch zu kämpfen. Ein Ort für Träumer, die den Raum brauchen, um herumzuspinnen. Das sind jetzt also Worte und Sätze von den Vertretern. Also das ist überhaupt nicht spöttisch gemeint hier, sondern so verstehen die sich hier. Und die Tendenz, dass man immer weniger Bibelauslegungen liest und liebt, die finden wir ja auch unter uns. Also auf dem Büchertisch liegt keine einzige, wenn ich das sehe, doch da vom Daniel Verlag ein paar. Aber das ist ganz typisch für unsere Büchertische, dass heute eine junge Generation Auslegung, Dogmatik überhaupt nicht schätzt, sondern dann lieber ein paar Liebesromane, die ein bisschen fromm sind, oder Lebenshilfe oder gut, Biografien werden Gott sei Dank noch ab und zu gelesen und dergleichen mehr. Also das ist, meine ich, auch eine Tendenz, die unter uns zu beobachten ist, dass man immer weniger die Dogmatik der Bibel schätzt, sich damit befasst, Überzeugungen hat, sondern dass man miteinander redet. Ein Ort für Träumer, die einen Raum brauchen, um herumzuspinnen. Also Geringschätzung von Bibelstudium ist eine Folge davon. Das geschichtliche Erbe, das ist die sogenannte Sozial-Gospel-Bewegung, die habt ihr zum großen Teil nicht miterlebt. Das war besonders in den 50er, 60er, 70er Jahren auch noch. Da gab es prägende Personen, von denen gab es auch viele Bücher in deutscher Sprache. Ronald Seider, Escobar, Jim Wallis, Jürgen Moltmann, Theologie der Hoffnung, ist für euch vielleicht nicht so wichtig. und dann auch sogenannte Linksevangelikale, die also auch politisch sehr aktiv sind, Tony Campolo, Shane Claiborne, Rob Bell, den werden wir gleich noch ein bisschen kennenlernen, Brian McLaren oder Laren, der kommt übrigens aus der Brüderversammlung, Andy Wright, ein Mann, der jetzt im Moment sehr aktuell ist, auch vor einigen Wochen hier in Deutschland war und gerade viele denkende Leute anzieht. Das waren also prägende Personen dieser ganzen Bewegung. Hier in Deutschland ist es noch nicht eine Gemeindebewegung wie in den USA, sondern es existiert ein loser Koordinierungskreis oder ein Netzwerk. Man verständigt und informiert sich vor allem übers Internet. Und zwei Netzwerke sind bekannt, Emergent Deutschland oder Emergenter Dialog seit etwa 2006. Einige dieser Netzwerke in Deutschland, die habe ich ja einfach mal aufgeschrieben, damit ihr eine ungefähre Orientierung habt, wenn ihr von bestimmten Dingen hört, in welche Kategorie man die einordnen muss. Kirche 21, gerade bei den Baptisten, Nova Vox, sehr missional eingestellt, dann die Lausanne-Bewegung hat auch eine Jugendabteilung, die jungen Leiter, Speak-Netzwerk, dann ICF mit den Männern Bigger, Bursterli und Kühlein, aber auch vielen anderen. Die haben Anfang von Zürich sich ausgebreitet, Schweiz, Süddeutschland, inzwischen Berlin. Inzwischen gibt es das auch hier in Nordrhein-Westfalen, einige Gemeinden, die unwahrscheinlich junge Menschen anziehen und ein Programm bieten, was eine Mischung ist von Charismatik und auch von emergenten Ansichten und Praktiken. Ich möchte euch herzlich bitten, da aufzupassen, weil leider auch gerade in Wiedenest die Bibelschule, gerade auch die Großveranstaltungen oft besetzt mit Männern aus dieser ICF-Bewegung. Dann ein City-Mentoring-Programm von Dr. Beck, das wird uns nicht so sehr berühren, aber City to City Europa, Tim oder Timothy Keller, der auch einige ganz gute Bücher geschrieben hat, ist einer der moderaten Vertreter inzwischen leider auch dieser Emerging Church-Bewegung. Und man muss leider auch um Vorsicht bitten oder auf Vorsicht drängen, wenn ihr Bücher von ihm lest. Es gibt einige Bücher, die sind wirklich sehr gut, aber die Tendenz ist ganz eindeutig auch missional, werde ich gleich versuchen zu erklären. Dann organische Gemeinde, David Schäfer und David Watson, die haben enormen Einfluss auch in die etwas offeneren Brüderversammlungen, obwohl David Schäfer von den Charismatikern kommt und David Watson, seine Herkunft kenne ich nicht so genau. David Schäfer ist eingestellt von der Deutschen Inlandmission, die aus den offenen Brüderversammlungen entstanden ist. Und von daher ist leider auch diese Bewegung, die uns relativ nahe steht, auch von diesem ganzen Gedankengut durchdrungen. Und auch die Down-Bewegung, die hier aber in unseren Reihen, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielt. Das sind also noch ein paar von diesen Netzwerken. Jetzt ein paar Begriffe. Bitte.
Ich hätte schon mal eine Frage mit dem, was mir schon mal begegnet ist, diese Calvary Chapel.
Ja.
Weil die ist hier im Siegerland und in Düsseldorf, ja, und so weiter, höre ich davon. Ich könnte die aber überhaupt nicht einordnen. Hast du dann mal was von gehört?
Ja, natürlich. Denn gerade im Siegerland spielt ja eine große Rolle, in Herborn inzwischen auch. Ziehen unwahrscheinlich die jungen Leute aus den Versammlungen an, weil die auf Englisch verkündigen, das ist sehr interessant, wird dann allerdings auch übersetzt, meist ein super Musikprogramm haben, dann aber eine fortlaufend bibelauslegende Predigt von einer Stunde bis anderthalb Stunde, wo man ganze Bücher der Bibel predigt, das für manche auch sehr interessant ist, nach außen hin nicht offen charismatisch auftritt, sind aber, man könnte sagen, konservative Charismatiker. Im inneren Kreis, und ich kenne die einigermaßen gut, kenne Leute, die dabei waren, gestern hatten wir noch einen Besuch von einer Schwester, die da mitgearbeitet hat in Siegen, da finden wir alle Praktiken der Pfingst- und charismatischen Bewegung, Prophetie, Zungenreden, Dämonenaustreibung und so weiter und so weiter. Na, könnte man nicht sagen. Die würden sich sicherlich nicht dazu rechnen. Die sind eigentlich konservative, charismatische Gemeinden, die ihre besonderen Gaben nicht nach außen hin demonstrieren, sondern Wert legen auf Bibelstudium, interessanterweise. Dadurch aber gerade auch viele anziehen aus den Brüderversammlungen. Wenn ich hier fragen würde, wer war schon mal in einer Chapel, da würden sich manche melden, bin ich überzeugt von. Das wäre komisch, wenn das hier in dieser Gegend nicht der Fall wäre. Aber ich will den Test hier nicht machen, um keinen hier in Verlegenheit zu bringen. Und die haben durchaus auch gute Bücher veröffentlicht, auch manche, die wir sehr empfehlen. Der Jack Smith, vielleicht ist er auch bekannt, der kommt aus der Jesus People Bewegung ursprünglich, der war der Gründer davon.
Ja, die Grundsätze, die man im Internet findet, da kann man eigentlich nichts Packendes finden, wo man sagt, das ist aber jetzt
gefährlich.
Das ist jetzt groß gefährlich.
Also, nee,
das
überhaupt nicht. Würde. Ja, aber ich möchte um größte Vorsicht bitten, bei aller Wertschätzung dieser Geschwister. Also bitte versteht mich nicht falsch. Wenn ich hier sage, seid vorsichtig, das sind Geschwister, die den Herrn lieben, die das Wort Gottes lieben und die Wert legen auf Bibelauslegung. Aber es kommt eine Menge mit, was uns große Sorgen macht. Auch ein ganz anderes Gemeindeverständnis, wie wir das im Allgemeinen haben. Ist ein Thema für sich. Aber es ist gut, dass du das einbringst, denn das wird manche von euch bewegen. Ja. Ja, Jack Smith hat sich ja auch sehr verändert. So. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch lebt. Wenn, dann müsste er sehr alt sein. Inzwischen sind ja Nachfolger da, die diese Bewegung leiten. Er hatte eine ganz stark charismatische Prägung zuerst, hat dann zurückgerudert und hat dann Wert gelegt auf Bibelstudium und mehr Betonung auf Heiligung und dergleichen mehr. Das unterscheidet ihn von vielen Charismatikern auch. Aber wie gesagt, die Bewegung ist auch im Fluss. Die kann man auch heute nicht mehr so einordnen. Aber sie gehören unbedingt zu solchen, die die Bibel sehr ernst nehmen, Nachfolge sehr betonen, auch Gehorsam sehr betonen, aber eben auch viele Dinge, die sehr bedenklich sind. Ich hoffe, dass ich mich hier nicht missverständlich ausgedrückt habe. Sonst müsst ihr mich nachher korrigieren oder ansprechen. So, wichtig ist, dass ihr euch folgende Begriffe, ihr braucht ja nicht auswendig lernen, nur ihr müsst wissen, woher die kommen. Transformatorisch oder transformativ, das sind so Schlagworte, die man heute in dieser Bewegung gerne gebraucht. Wir müssen also das Evangelium oder die Botschaft der Bibel transformieren. Kommen wir noch darauf zu sprechen. Man redet nicht mehr von evangelistisch, sondern von missional oder von der Missio Dei, also der Mission Gottes oder Missio Spirito, der Mission des Heiligen Geistes. Shalomisch, inkarnatorisch, das Wort muss Fleisch werden, das ist ein ganz beliebtes Wort, also Inkarnation. Man redet von einer ekklesiogenen Wirklichkeit, von einem Paradigmenwechsel, dass also die Basis verändert wird in unserem Christsein, von integrativ, extern fokussiert, inklusiv, also wir sind ehemalige oder jetzige Exklusive, hier will man ganz bewusst inklusiv sein, das bedeutet keine Abgrenzung mehr, sondern total alles mit einbeziehen wollen. Ganzheitlich oder holistisch, mit dem Fremdwort, ethnografisch, soziokulturell, wichtig Kulturrelevanz und Kontextualisierung, das ist in etwa dasselbe, das heißt, dass man sich der jeweiligen Kultur anpasst, sich dem Kontext der Umgebung anpasst. Das hat ganz verheerende Folgen. Auch darauf komme ich noch zu sprechen. Nur, dass ihr schon mal diese Worte hört, wenn die auftauchen in irgendwelchen Prospekten, Büchern, Predigten und so weiter, dann sollte es bei euch irgendwie klingeln und ihr wisst ungefähr, aus welcher Ecke diese Begriffe kommen. Das ist zum Beispiel einer dieser Brüder, und ich bin überzeugt, es ist ein Bruder, David Watson, der aus USA, wenn ich mich recht entsinne, gekommen ist und der zum Beispiel über die freien Brüderversammlungen Eingang gefunden hat, auch in viele sogenannten neue Versammlungen und so weiter. Manche von euch kennen vielleicht auch den Wolfgang Seid, der ein ganz begabter, hingegebener Evangelist ist, der hatte ihn mit eingeladen. Und dieser David Watson, der hat also ein ganz bestimmtes Programm verkündigt auch manches, was sehr gut und wichtig ist, was Nachfolge betrifft, aber wir werden gleich ein paar Sätze von ihm lesen, die einen doch sehr zum Nachdenken bringen. Ich zeige diese Bilder nur, das ist Deutschland Innermission intern, dass ihr merkt, dass diese Bewegung auch in uns nahestehenden Missionskreisen, Evangelisationswerken und so weiter eindringt. Tja, der Gottesdienst, die falsche Brille. Ganz typisch für diese Bewegung sind solche Sätze. Was wäre, wenn wir einfach das machen würden? Wenn wir nicht erst eine Gemeinde gründen würden, die dann diese drei Dinge irgendwie in Tat umsetzt, sondern einfach diese Dinge tun und so weiter. Was wäre, wenn? Das ist ein ganz beliebter Satz, den werdet ihr immer wieder finden in den Publikationen der emergenten Bewegung. Ja, das ist, sind die Impulstage, die in Verbindung auch mit den Freien Brüdern entstanden sind, mit den Referenten Markus Wagner, Erwin Keck, David Schäfer. Wie gesagt, das sind sicherlich moderate Gruppen noch, nicht die Extremen. Jetzt ein paar Verlage, die emergente Literatur herausgegeben haben und auch einige Autoren. Das ist leider der Verlag der Franke Buchhandlung. Ich weiß nicht, ob die bei euch bekannt ist. Die waren früher sehr, sehr konservativ. Zum Beispiel die Christina Reub-Bücher, die sind alle dort früher erschienen. Sehr gute Erzählungen, evangelistisch, ein bisschen alt, aber naja, doch irgendwie schön und nett. Die inzwischen neben vielen Romanen, ihr kennt ja die ganzen Saga-Bücher, die Damen hier unter uns haben, die wahrscheinlich auch zum großen Teil gelesen, Irisch-Saga und Russland-Saga und was nicht alle, jetzt immer mehr auch diese Literatur herausgeben und sogar ein Verlagszweig haben, Edition Emergent oder Transformationsstudien, wo dann einige Männer, die wichtig sind für die deutsche Bewegung, Tobias Feix, Thomas Weißenborn, Peter Aschoff, Johannes Reimer, hier aus eurer Nähe, Volker Brecht, in verschiedenen Büchern herausgegeben haben. Ich habe ein paar hier hingelegt, gerade von Johannes Reimer, weil er hier in Berg-Neustadt wohnt und ich glaube, seine Frau unterrichtet auch hier in der GMS, wenn ich mich irre, oder? Ja. Zeitgeist in mehreren Bänden, dann war wichtig zu lernen, wahrscheinlich die Welt umarmen, Transformationsstudien oder die Welt verstehen, Kontextanalyse aus Sehhilfe für die Gemeinde. Wer möchte, kann auch Gemeindearbeit mit Stil, Typenberatung und Wohnraumgestaltung als missionarische Möglichkeit. Also da könnt ihr euch dann frisieren, stylen und was nicht lassen, um das aus einer evangelistischen Methode dann nutzen. Dieser Johannes Reimer, ich kenne ihn persönlich recht gut, wir haben eine Zeit lang auch guten Kontakt gehabt und hat bei uns auch ab und zu gepredigt, vor 20, 25 Jahren. Er kommt aus der sehr konservativen russlanddeutschen Gemeinde und ist aber heute einer der führenden Männer dieser emergenten Bewegung hier in Deutschland. Und weil er eben im Moment noch Gastlehrer ist in Wiedenest und ist dann auch Studienleiter in Wiedenest nach wie vor und auf einem Bibelseminar der Freien Gemeinden Eversbach unterrichtet, hat er auch großen Einfluss auf Studenten. Eine andere Person, Brian McLaren, wie gesagt, der kommt aus der Brüderbewegung. Andy White, werden wir vielleicht auch noch ein paar Worte zu sagen, wenn wir die Zeit finden. Das sind Autoren, die in diesem Franke Verlag zu Wort kommen. Im Brunnen Verlag, auch an sich ein ganz konservativer Verlag in der Vergangenheit gewesen, ist zum Beispiel das Buch erschienen von Rob Bell, Das letzte Wort hat die Liebe. Den werden wir gleich noch kennenlernen, auch von David Bosch, Mission im Wandel. Michael Herbst ist ein deutscher Theologe, wachsende Kirche, Claiborne, ich muss verrückt sein, so zu leben. Glory World Medien, ich bin also, die haben viel so mit Organen, organischer Gemeinde und so weiter, authentische Beziehungen zu tun. Ich bin also ganz überrascht festzustellen, dass dieses Buch aus diesem Verlag, der Schrei der Wildgänse, gerade in Versammlungskreisen sehr gelesen wird. Ich wage auch hier nicht zu fragen, wer hat es schon gelesen, aber ich nehme an, es sind einige, die schmunzeln schon. Es kommt sehr gut an, gerade in den Brüderversammlungen, weil uns vieles vertraut vorkommt, die Mittagskirchen werden abgelehnt und diese gesalten Gottesdienste und so weiter mehr und wir müssen viel mehr individuell und offen, ja, wie wäre es, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern würden, komm, hol dir ein paar Kekse und einen Traubensaft oder eine Cola und so weiter und dann feiern wir Abendmahl. Keine festen Zeiten mehr, alles ist im Fluss, aber eben organisch, jeder wird gebraucht, möglichst kleine Kreise, keine großen. Und dann taucht in dem Buch dann immer ein John auf, später stellt sich raus, ist natürlich der Apostel Johannes, der dann immer Ratschläge gibt, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Viele schnallen das überhaupt nicht, welche eine Gefahr von diesem Buch ausgeht. Ist aber sehr gut geschrieben, auch sehr verwandt mit der Hütte, falls die jemand gelesen hat. Der war auch Mitautor dieses Buches. Aber würde mich freuen, wenn er mich auf dieses Buch anspricht, die von euch das gelesen haben. Viele sind total begeistert davon und können gar nicht nachvollziehen, dass ich davor warne. Aussaat Verlag hat Bücher von Brian McLaren herausgegeben, dann Gerd Medien, habe ich ja schon erwähnt, die Bücher. Neufeld Verlag, das ist ein kleinerer Verlag, der sich sehr stark macht, der kommt von den Russlanddeutschen, wo auch eben Johannes Reimer seine Bücher veröffentlicht hat. Einige seiner Bücher, der ist in mehreren Verlagen erschienen. Hier in Deutschland bekannte Autoren, Verkündiger Brian McLaren, Rob Bell, Johannes Reimer, Tobias Feix. Und auf diesem Brian McLaren, wie gesagt, der aus der Brüderbewegung kommt, da möchte ich ein bisschen was drauf eingehen, weil der vertritt natürlich den ganz radikalen Flügel der emergenten Bewegung, damit ihr wisst, was da inhaltlich rüberkommt. Also, er wird vorgestellt in diesen Büchern. Ich habe hier auch einige von ihm mitgebracht. Das wird, wer also seine Lehren, Auffassungen kennenlernen möchte, ist wahrscheinlich gut zu lesen. Die geheime Botschaft von Jesus. Da wird also seine Ansichten, kann man da sehr gut erkennen. Daraus zitiere ich dann auch gleich. Er ist die bekannte, aber nicht unumstrittene Stimme der emergenten Bewegung. Das amerikanische Time Magazin zählt ihn zu den 25 einflussreichsten Evangelikalen Amerikas. Er ist verheiratet, hat vier Kinder. Letztens hat er seinen homosexuellen Sohn getraut, der auch einen homosexuellen geheiratet hat und das für ganz vernünftig hält. Was wäre, das sind Zitate, und ganz typisch für diese Bewegung, was wäre, die sagen nicht, so ist es, sondern was wäre, wenn die geheime Botschaft von Jesus einen verborgenen Plan enthält? Was wäre, wenn er gar keine neue Religion gründen wollte, sondern wenn er gekommen ist, um eine politische, soziale, religiöse, künstlerische, wirtschaftliche, intellektuelle und spirituelle Revolution in Gang zu setzen, die eine neue Welt hervorbringen soll? Neue Welt spielt eine große Rolle. Das ist ja auch ein bekannter Begriff. Dann, anderes Zitat, wenn die Botschaft Jesu von vielen gemeinsam neu verstanden wird, könnte das eine einzigartige Gelegenheit oder eine gemeinsame Basis für den religiösen Dialog bieten, den wir so dringend nötig haben. Also er behauptet, dass wir in der Bibel eine verborgene Botschaft des Herrn Jesus finden, die müssen wir entdecken. Und er meint, die entdeckt zu haben. Auf Seite 31, ihr könnt nicht, das legt er jetzt dem Herrn Jesus in den Mund, dass er das gesagt hat, ihr könnt nicht die Prostituierten und Säufer zu Sündenböcken für eure Probleme machen, nein, ihr müsst sie lieben annehmen, weil sie Gottes geliebte Kinder sind. Das setzt er einfach voraus. Dann die revolutionäre Alternative besteht darin, dass man eine neue politische, gesellschaftliche, spirituelle Wirklichkeit sieht, sucht, empfängt und dann eintritt. Er nennt sie die neue Welt oder das Reich Gottes. Also, wenn wir vom Reich Gottes sprechen, meinen wir etwas ganz anderes, als was diese Männer in ihren Büchern unter Reich Gottes verstehen. Heute glauben viele Menschen, dass Adam und Eva wortwörtlich als historische Personen verstanden werden müssen, während andere sie als mythische Gestalten sehen, deren Geschichte einen wahren Bedeutungsinhalt hat, auch wenn sie selbst nie gelebt haben. Also er sagt nicht, die haben nie existiert, sondern manche glauben das, andere sehen das nur als einen Mythos und so weiter. Und ja, die Geschichte ist schon interessant, denn auch wenn sie nie gelebt haben, so suggeriert er wirklich ganz massive Bibelkritik. Und das müsst ihr auch wissen, hier wird also nicht frontal gekämpft gegen unsere Auffassungen, sondern was wäre, wenn? Dann wieder, vom Kindesbeinen an hat Jesus gespürt, dass er eine besondere spirituelle Berufung, besondere Fähigkeit hat und darin haben ihm seine Eltern sicher noch bestärkt. Da brauche ich nicht viel zu sagen. An dieser Stelle können wir also einen kleinen Blick auf Gottes endgültigen Traum erhaschen, Doppelpunkt, nicht die Zerstörung dieser Schöpfung, die dann durch etwas anderes ersetzt wird, die Neuschöpfung oder auch tausendjährige Reich, sondern die Zerstörung aller Herrschaftsmächte, die die Schöpfung verderben. Hier wird es also sehr politisch. traditionelle Deutung geht davon aus, dass Jesus in erster Linie dazu gekommen sei, das zeitlose Problem der Erbsünde zu lösen, damit wir, wenn wir sterben, von hier wegkommen und in einen zeitlosen Himmel aufsteigen können. Damit kann man zwar manche Aussagen und Taten Jesu erklären, aber nicht so nachhaltig und überzeugend wie mit meiner eigenen Lesart. Also auch hier erleuchtet das nicht, aber er suggeriert hier. Rob Bell, der war ja vor einigen Jahren hier in Deutschland, hatte einen riesen Kongress, Jugendkongress vom Willow-Krieg geleitet, war er Referent. Ich glaube, in Düsseldorf war das vor 2 oder 3 Jahren. Er studierte in dem Wheaton College, früher mal eine sehr konservative Bibelschule, hat also eine Gemeinde mit über 8000 Besuchern, 10.000 Mitgliedern. Man nennt ihn einen der besten Kommunikatoren der christlichen Welt, einer der 100 einflussreichsten Menschen. Und dieses Buch ist vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren herausgekommen, war auf Anhieb in den USA auf der Bestsellerliste von New York Times auf Platz 2. Und dieser Jugendkongress war in Düsseldorf 2011. Das letzte Wort hat die Liebe, Himmel und Hölle und das Schicksal jedes Menschen, der hier gelebt hat. Er ist ein super Rhetoriker, kann tolle Geschichten erzählen, ein hartnäckiger Fragensteller, typisch für die Bewegung. Keine Antworten, aber viele Fragen, was wäre wenn? Etwa 350 Fragen, keine biblische Argumentation. Er sagt, die Bibel ist ein menschliches Produkt und nicht ein Produkt göttlichen Redens. Oder wir entdecken das Christentum neu aus einer östlichen Religion, aus einem Lebensstil. Die Hölle ist nicht ewig. Wie kann man das mit einem Gott der Liebe in Einklang bringen, eine ewige Verdammnis? Das kann doch gar nicht wahr sein. Gott ist kein Sklaventreiber, Gott. Nach dem Tod gibt es eine zweite Chance. Die Liebe, das letzte Wort. Die Hölle ist das, was wir anderen antun. So interpretiert man dann die Hölle. Ja, dann noch etwas zu Johannes Reimer. Ich meine, er lebt auch jetzt noch in Berg-Neustadt. Er hat Theologie studiert, unter anderem auch in Wiedenest, dann in den USA, hat inzwischen einen Doktor Theologie und einen Lehrstuhl für Missiologie in der UNISA, ist also Professor inzwischen, lehrt in Wiedenest auf der Biblisch-Theologischen Akademie und so weiter, Marburger Bibelseminar, eine Menge Bücher geschrieben und hat Lehraufträge im In- und Ausland, spielt also in Deutschland auch in der allgemeinen evangelikalen Szene eine wesentliche Rolle. Hier von Wieden ist ein Prospekt, kulturübergreifende Evangelisation oder Kommunikation, Dozent Professor Dr. Johannes Reimer. Und das ist ein Mann, der das Evangelium natürlich kennt und auch predigen kann. Und wie gesagt, ich habe eine Zeit lang guten Kontakt mit ihm gehabt und ich besuche ihn auch jetzt noch ab und zu. Wir sprechen miteinander. Für mich ist ein Phänomen, wie man sich verändern kann in wenigen Jahren. Der spricht aber nach wie vor oder kann auch unsere Sprache sprechen. Der kann eine Evangelisation von sich geben, die die Hälfte von euch auf die Knie bringen würde. Er kann unwahrscheinlich mitreißend predigen. Also wirklich ein sehr, sehr begabter Mann, aber der sich stark macht für diese emergente Bewegung. Das bedeutet auch wiederum nicht, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, dass ganz Wiedenest, die Bibelschule, emergent ist. Nur sie grenzen sich nicht ab. Sie lassen den gewähren. Ich habe also mit den Leitern von Wiedenest gesprochen über diese Probleme und über diese Bücher, die sie anbieten und auch über Johannes Reimer. Und am Ende des langen Gespräches, da haben sie mir dann gesagt, ja, wir teilen ja zu 95% deine Auffassungen, aber wir wollen uns nicht mehr definieren durch Abgrenzung. Das heißt, naja, der Johannes hat vielleicht einen Vogel, würde nicht sagen, ist ein Typ, aber der zieht Menschen an, der bringt was in Bewegung, der provoziert, der macht Stimmung und so weiter. Nun, der muss auch seinen Raum haben, auch bei uns, und das schadet nichts. Wir wollen uns nicht definieren durch Abgrenzung. Das ist also ein Schlagwort geworden. Und das macht mir ganz, ganz große Sorge. Ich denke, dass die Bibel sehr, sehr deutlich davon spricht, dass wir uns abgrenzen müssen. Aber wie gesagt, bitte denkt nicht, dass alle Lehrer in Wiedenest diese Auffassung vertreten, aber man duldet sie dort. Und das ist die große Gefahr, die ich in diesen Bibelschulen sehe. Ja, das ist zum Beispiel das bekannteste Buch von ihm, wahrscheinlich Die Welt umarmen. Ein paar Zitate daraus. Es geht darum, das Herrschen in der Welt als Kinder Gottes mit der evangelistischen Aufgabe zu verbinden. Das heißt, mit anderen Worten, geht in die Politik, geht in die Schulen, geht in die Bildungsgremien oder was auch immer. Engagiert euch, wo ihr kommt, wie ihr könnt. Baut Parkplätze, Spielplätze, säubert die Straßen, um einen Einfluss zu haben auf unsere Umgebung. Jesu Auftrag ist, in diese Welt zu gehen, um die Welt zu verändern. Wir müssen den Leib Christi in die Gesellschaft inkarnieren. Versteht ihr den Gedanken? Die Zwei-Reichs-Lehre Luthers ist eine Spagathaltung, die nicht funktioniert. Da müssen wir so lange drüber sprechen, was Luther gelehrt hat. Ich finde es sehr vernünftig. Aber Johannes Reimer sagt, das funktioniert nicht, dass es einmal das Reich Gottes gibt, wo die Bibel Maßstab ist, aber dass es dann auch ein weltliches Reich gibt, da brauchen wir Gesetze, da brauchen wir Polizei und dergleichen mehr. Und da brauchen wir auch eine Bundeswehr. Und da müssen wir auch eingreifen, notfalls. Aber das, sagt er, funktioniert nicht. Warum wollen wir immer den Menschen sagen, wie schlecht sie sind? Das hat Jesus nie gemacht. Alle Predigten im Neuen Testament sind reaktiver Natur. Das will sagen, angeblich hätte Jesus nie aggressiv gesagt, ihr seid Sünder, ihr seid verloren, sondern hätte immer nur reagiert. Das stimmt überhaupt nicht. In der Praxis bedeutet Gemeindebau Dialog und Zusammenarbeit mit allen Menschen, die sich göttlicher Inhalte annehmen. Stell euch das mal vor, wer darunter gemeint ist. Die Gemeinde ist Gottes Agent der Transformation der Welt. Sie soll alle Menschen einladen, um dem großen Werk der Missio Dei mitzuarbeiten. Das sind also ein paar Sätze aus diesem Buch. Ein anderer, das ist ein Schüler, Tobias Feix, der großen Einfluss hat, aber mehr so in kirchlichen Kreisen, aber der jetzt ganz besonders in Marburg sehr viel macht, aber auch in Wiedenes Einfluss hat und eine Menge Bücher geschrieben hat. Noch einmal die Erinnerung, ein interessantes Stilmittel, was wäre wenn, ein paar Zitate, was wäre wenn die geheime Botschaft von Jesus einen verborgenen Plan enthält, was wäre wenn er gar keine neue Religion gründen wollte? Was wäre wenn das, was manche für einen splinigen, esomäßigen Vogel halten, der Heilige Geist wäre? Ich sehe diese Liebe manchmal, ich sehe sie in Rabia, einer Muslima, die mystische Liebeslyrik schrieb, das ist bei den Sufis wie bei den Mystikern aller Weltreligionen, das ist Christina Brudereck. Vielleicht den einen oder anderen auch bekannt, eine Evangelistin, so wird sie genannt. Ja, der Einfluss dieser Bewegung auf theologische Hochschulen und Bibelschulen im Wiedenes, besonders durch Johannes Reimer, durch Tobias Feix und Dr. Markus Wagner, im Marburger Bibelseminar durch diese Dozenten, das spare ich mir mal, das ist also eine etwas moderate Bewegung, die aber auch missional ist, MOVE-Institut. Jetzt einige Irrlehren, falsche Lehren innerhalb der Emergent Church noch einmal zusammengefasst. Eine unbiblische Reich-Gottes-Lehre, nämlich Völker zu Jüngern machen. Und das ist ganz entscheidend. Im Matthäus-Evangelium, da ist ja tatsächlich der Auftrag, Matthäus 28, 19, wir sollen Nationen zu Jüngern machen. Und das verstehen sie eben so, dass wir nicht mehr Einzelne evangelisieren, sondern dafür sorgen, dass ganze Gruppen, Nationen, kulturelle Verbände eben zu Jüngern gemacht werden. Vergleiche Offenbarung 5, Vers 9, das habe ich jetzt hier geschrieben, oder Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 7, wo uns etwas ganz anderes gelehrt wird. Rechtfertigung und Versöhnung ist Sache der Gemeinschaft, nicht der Einzelnen. Auch da brauche ich viel Zeit für. Ich habe draußen eine CD liegen von Reinhard Müller, das ist ein Schweizer Bruder, der sich sehr ausführlich mit dieser neuen Paulus-Perspektive beschäftigt hat. Wer von euch theologisch interessiert ist und auch in Bewegungen heute, bitte ich herzlich, das zu hören. Der gibt einen sehr guten Überblick über die letzten Jahrzehnte hier in Europa unter den Evangelikalen und geht dann auf diesen Andy White ein ganz begabter, früher ganz konservativer Theologe, der diese sogenannte neue Paulus-Perspektive entdeckt hat und propagiert, der mit anderen Worten sagt, der Jesus ist nicht gestorben, damit Einzelne zum Glauben kommen und wiedergeboren werden, sondern damit die Mauern zwischen Kulturen abgerissen werden. Das ist die neue Paulus-Perspektive, die er meint, im Galaterbrief gefunden zu haben. Also es wird von Rechtfertigung gesprochen, von Versöhnung, aber man meint etwas ganz anderes. Eine Ursache dieser falschen Lehren ist, dass man die heilsgeschichtliche Auslegung der Bibel ablehnt, den sogenannten Dispensationalismus, das, was der Werner gerne vorträgt in seinen vielen Büchern und Vorträgen, dass man Heilszeiten kennt und beachtet, so wie wir es auch gesehen haben in dieser Grafik heute Nachmittag über den Ablauf der Geschichte. Das lehnt man hier ab. Man glaubt also nicht an eine Entrückung, man glaubt nicht an ein tausendjähriges Reich, sondern es muss alles gedeutet werden, adaptiert werden oder eben auf uns angewandt werden, dass wir die jetzige bestehenden Kulturen verändern zu einem Reich des Friedens und so weiter und so weiter. Und das greift leider sehr, sehr um sich, während in den 60er, 70er Jahren gerade auch durch viele bekannte Autoren außerhalb der Brüderbewegung der Gedanke an die Entrückung sehr, sehr bekannt wurde, in vielen Liedern auch, vielen Predigten und vielen Büchern. Das macht jetzt leider Platz diesen Ansichten über diese neuen Reich-Gottes-Lehren. Die Konsequenzen sind eben Völker, Nationen, Stämme, Sippen, Kulturen zu Jüngern zu machen. Zitat von dem Watson. Die meisten von uns spielen dem Satan in die Hände, weil sie meinen, wir hätten etwas Großartiges getan, indem wir einen gewonnen haben, während wir eine Familie, eine Gemeinschaft, eine ganze Nation verloren haben, aufgrund von herauslösenden Strategien. Also das hört sich sehr schlau an. Das sagt mit anderen Worten nichts anderes als, wie könnt ihr nur so blöd sein, euch um Einzelne zu kümmern, dass sie zur Bekehrung kommen, anstatt dafür zu sorgen, dass ganze Familien und ganze Sippen, ganze Kulturen christianisiert werden. Also eine äußerst subtile, aber verheerende Praxis oder Lehre. Und das wird ja ganz deutlich in den Missionsbefehlen in Lukas-Evangelium zum Beispiel oder bei den Aposteln, wie die gepredigt und wie die evangelisiert haben. Aber er sagt, das war eine Sünde, dass wir das gemacht haben. Die möglichen Gefahren dieser Lehren, eine Christianisierung. Es geht nicht mehr um Wiedergeburt des Einzelnen, sondern um eine christliche Kultur. Kein Nachdruck auf der Notwendigkeit von Buß und Umkehr, sondern Jünger machen. Die reden viel von Jüngerschaft, aber meinen etwas anderes als wir. Das ist dann ein Prozess. Betonung von Jüngerschaft auf Kosten von verbindlicher Gemeindezugehörigkeit ist auch ein Kennzeichen dieser Bewegung. Biblische Absonderung, Abgrenzung wird ausgeblendet. Noch einmal, herauslösende Evangelisation ist das Ergebnis schlechter Theologie. Das sind steile Sätze, sage ich euch. Dann verbunden damit die Missio Dei, die Welt ist schon erlöst, auch wenn es die Menschen noch gar nicht wissen oder verleugnen. Da war Karl Barth und Moltmann, das waren die prägenden Theologen in vergangenen Jahrzehnten, die das schon gelehrt haben. Also die Welt ist schon erlöst, sie wissen es nur gar nicht. Bekehrung ist Anerkennung einer geschehenen Tatsache, hat nichts mehr mit einer Wiedergeburt zu tun. Missio Dei, begrifflich und inhaltlich aus der Ökumene stammend, zeigt den Einfluss ökumenischer Theologen auf die evangelikale Theologie. Nach John Stott, das wird zu lange dauern, darauf einzugehen. Auch was Billy Graham inzwischen gesagt hat, er hat sich da leider auch verändert in seiner Auffassung, was Evangelisation ist oder welche Wege es gibt zu Gott. Die großen Gefahren, Dominionismus, das bedeutet, dass wir glauben, dass wir als Christen in dieser Welt dominieren könnten, dass wir eine Macht bilden, politisch und sozial, dass die Königsherrschaft heute schon beginnen kann in unserer Umwelt, dass es eine apostolische Reformation gibt, so redet man von der zweiten Reformation, die uns bevorsteht, und auch geistliche Kampfführung, auch das würde zu weit führen, wenn ich das hier erklären würde. Martin Erdmann hat dazu ein sehr wichtiges Buch geschrieben, der Griff zur Macht, habe ich leider vergessen mitzubringen. Und das ist ein ganz tragischer Irrtum, wenn wir sagen, wir müssen die Welt umarmen. Das wird also positiv gelehrt. Und die Welt wird nicht mehr als Machtbereich des Teufels gesehen, sondern als neutraler Raum. Und jetzt ein paar Bibelzitate, damit wir nicht nur all diesen Unsinn heute Nachmittag oder heute Abend gehört haben. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und hier wird es deutlich, welcher ein Gegensatz hier besteht. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt es ihrige lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also das verträgt sich überhaupt nicht mit solch einem Titel, die Welt umarmen. Also jeder, der die Bibel ein bisschen kennt, der müsste sagen, ihr seid verrückt geworden. Oder Johannes 17, Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von dieser Welt sind, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann 1. Johannes 2, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Das lehrt die Schrift. Deswegen wird auch der Dispensationalismus, also das heißgeschichtliche Auslegen der Heiligen Schrift, abgelehnt. Katholische und ökumenische Theologie hat immer mehr Einfluss, besonders jetzt durch den Heiligen Vater Franziskus, der Fahrrad fährt und bei Aldi einkauft und seine Pizzas selbst bestellt und dergleichen mehr. Und die Evangelikalen sind so verrückt und glauben, dass das jetzt nun der angehende große Weltevangelist wird, weil er jetzt auch mit dem Pfingsten anbetet und das Evangelium angeblich verstanden hat. Das ist solch ein Betrug, sage ich euch. Und ich wundere mich über viele liebe Brüder aus unseren Reihen, die wirklich glauben, dass sich im Vatikan was geändert hat und dass wir jetzt eine große Weltinformation vor Augen haben. Dann eine Neubelebung der Bundestheologie oder der sogenannten Ersatztheologie. Das wird von den Calvinisten vertreten, nicht von allen, Gott sei Dank. Und leider auch in einem Verlag, der von einem Bruder aus der Brüderversammlung geleitet wird, dem Bethanien-Verlag. Kontextualisierung, ein angepasstes Evangelium an die Gesellschaft oder Religion, auch an unbiblische Sitten und Traditionen und deswegen die extremen Folgen schwarz- oder feministische Theologie, müsste man viel zu sagen. Das führt im Extremfall, bitte verstehe das jetzt nicht falsch, sind jetzt Extremfälle, dass man in der Mission Leuten sagt, hör mal, Allah, an den ihr glaubt, das ist derselbe wie der Gott in der Bibel. Nur ein anderer Name für den Gott der Bibel. Jesus wird nicht mehr als Sohn Gottes oder als Gott selbst genannt, sondern als Prophet Gottes. Dann hast du keinen Krach mehr mit den Mohammedanern. Nennt euch nicht Jesus-Jünger, sondern Isa-Jünger. Denn Isa, den gibt es auch im Koran, ihr Wort für Jesus. Und das kann dahin führen, dass man in der Mission sagt, den Islamisten, die offen sind fürs Evangelium, bleibt ruhig in eurer Moschee und nehmt die rituellen Waschungen, die ihr vollziehen müsst, als eure Taufe an. Da kriegt ihr auch keinen Ärger. Und habt in der einen Hand die Bibel und in der anderen Hand den Koran, lest aus beiden und durchdringt damit so das ganze Gefüge des Islam. Und wenn du ein Imam bist in solch einer Moschee, nenn dich doch einfach Isa-Lehrer. Da kriegst du auch keinen Ärger mit den Mohammedanern, sondern du wirst geduldet. Und das hat sich leider an manchen Stellen, wir haben gerade auch ein Ehepaar bei uns gehabt die Woche, die in Indonesien unter Muslimen gearbeitet haben, die könnten manches von erzählen, wie diese Auffassung wirklich ein ganz verzerrtes, verdrehtes Evangelium, kann man schon gar nicht mehr sagen, befürworten und praktizieren. Das ist wirklich ganz dramatisch. Ich muss zum Schluss kommen. Wir wollen uns nicht länger durch Abgrenzung definieren. Merkt euch diesen Satz und gewöhnt ihn euch nicht an. Ein Satz von Søren Kierkegaard, den ich sehr schätze, der schon vor 150 Jahren oder wann geschrieben hat, Salze, denn die Christenheit ist das Fäulnis des Christentums und eine christliche Welt ist der Abfall vom Christentum. Ist ein bisschen überfordernd, wenn man jetzt nichts dazu sagt, aber die Zeit ist vorbei. Der hat das sehr, sehr deutlich gesehen. Wenn wir eine christliche Welt haben, dann gibt es kein Christentum mehr. Mit anderen Worten. Und das Schlusswort zum Nachdenken, auswendig lernen, ich hoffe, wir kennen ihn alle. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 1. Johannes 2, Vers 15. Ende. Fragen? Leg los. Einige haben den Kopf geschüttelt, innerlich protestiert, habt ihr Mut, outet euch, wenn ihr Meinung seid, ich habe was falsch gesagt. Bitte.
Ich habe eine Frage zu der missionalen Evangelisation.
Ja.
Da kam am Anfang so rüber, dass es dabei nur darum geht, dass man das Evangelium klar predigt und dass dieses Ausleben, dass das eigentlich gar nicht so das ist, was man eigentlich darunter verstehen sollte, unter Evangelisation. Und ich kann mich an viele auch Vorträge erinnern, wo dann gesagt wird, okay, manche Menschen haben noch nie irgendwas mit der Bibel zu tun gehabt, sondern haben einfach mit Gläubigen mal zusammengelebt und dann haben an dem Leben irgendwas auch mit der Bibel zu tun gehabt, dadurch, dass eben Gläubige das so ausgelebt haben. Und das finde ich so ein bisschen, also ich halte da schon sehr viel von, dass man auch, dadurch, dass man eben ein Leben lebt, was Gott wohlgefällig ist, dadurch auch ein großes Zeugnis sein kann, ohne dass man jetzt sofort mit der Tür ins Haus fällt und sagt, ihr seid alle Sünder, ihr müsst euch bekehren. Ja? Also,
völlig richtig.
Ich meine, dass man natürlich dann darauf zu sprechen kommt, das ist ganz klar, aber dieses Ausleben, denke ich, hat schon eine hohe Priorität.
Also ich stimme dem absolut zu. Wir müssen gerade hier in unserem sogenannten christlichen Abendland, wo Worte und Predigt nicht mehr sehr viel ausrichten, durch unsere Glaubwürdigkeit, durch ein glaubwürdiges Leben als Christ, Herzen öffnen und bereit machen, uns zuzuhören. Bin ich mit dir einverstanden. Aber unser Ziel muss doch sein, dass wir nicht die Welt verändern, den Menschen verändern oder uns anpassen, sondern dass irgendwann von uns ein deutliches Wort gesprochen muss, der Jesus ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Das muss Ziel sein. Dass das eine Vorarbeit braucht, sehen wir beim Herrn Jesus, wenn er mit der Frau im Jakobsbrunnen spricht, ist doch ganz selbstverständlich. Nur die drehen das um. Und die Tendenz geht dahin, christlich zu leben, aber nicht mehr sich abzugrenzen oder nicht mehr zu provozieren, nicht mehr herauszufordern. Und da achte bitte drauf. Also deine Sicht von Mission ist absolut richtig. Ja, noch jemand? Kommt, seid mutig. Ich stehe auch gerne noch ein bisschen am Büchertisch, wenn ihr also euch nicht wagt, hier eine Frage zu stellen. Bitte.
Am Anfang hat es immer die Lobpreiszeit erwähnt.
Ja.
Hier in vielen Gemeindenpraxis. Ich habe das auch teilweise manchmal miterlebt.
Ja.
Und wie kann man das jetzt verstehen? Ich habe ein bisschen besser verstanden, wie man das als biblischer Sicht verstehen sollte. Oder was die Kritik daran ist.
Tja. Es gibt ein schönes neues Buch, das hätte ich auch besser mitgebracht, über Anbetung, Musik und so weiter und Gottesdienst von Georg Walter, aber das sollte man vielleicht auch mal lesen.
Das ist hier am Büchertisch.
Ist da? Ja, genau. Also der untersucht in diesem Buch sehr genau, wie im Alten Testament Musik gemacht wurde, wie da Gottesdienst aussah, welche Rolle Musikinstrumente spielen und so weiter. Und dann aber auch, was im Neuen Testament angegeben wird und wie das Neue Testament über Anbetung spricht und auch die Rolle von geistlichen Liedern und so weiter und so weiter. Anbetung Gottes muss ein zentraler Punkt sein in unserem Gemeindeleben, das ist ganz klar. Aber doch nicht vertreten durch ein Anbetungsteam oder durch einen Anbetungsleiter, der möglicherweise sehr musikalisch ist, aber nicht wiedergeboren ist, und dann irgendwelche schmalzigen, süßen Lieder, die dann sehr rhythmisch vorgetragen werden von entsprechend gekleideten jungen Damen. Und das zieht natürlich die Augen an und spricht die Sinne an, aber mit Anbetung Gottes nichts zu tun. Wichtig ist doch, dass die Gemeinde anbetet und nicht, dass wir hier da so ein Schauspiel erleben. Das ist alles gut gemeint und manchmal sind die Lieder auch inhaltlich einigermaßen vernünftig, feiert Jesus und so weiter, das wären so die typischen Lieder, die ja gesungen werden, oder die Hillsongs-Bewegung. Aber das lenkt doch von dem Eigentlichen ab. Anbetung Gottes besteht doch auch nicht nur in Musik oder Liedern, sondern ist doch eine Herzenssache, die sich äußert, auch in Liedern, natürlich, aber vor allem in Gebeten und manchmal auch in Stille, dass man in aller Ruhe und Stille an den Herrn denkt und seine Größe bestaunt oder anbetet, oder wie immer man das auch nennen möchte. Aber das ist ein langes, großes Thema, da müsste man ausführlicher drüber sprechen. Aber weißt du, in diesen Gemeinden, und die stehen uns ja teilweise auch nah, das dringt ja auch immer mehr ein in so brüderähnliche Gemeindestrukturen, dass man dann so ein Musikteam hat und die singen dann, man hat gar keine Liederbücher mehr, wird nur noch per Beamer an die Wand geschmissen und man singt auch nicht mehr gemeinsam teilweise und man meint, das wäre Anbetung Gottes, wenn da 20 Minuten ein Hit nach dem anderen gesungen wird, möglichst begleitet von allen möglichen Instrumenten. Ich habe überhaupt nichts gegen die Instrumente hier, habe mich gewundert, aber ist doch schön. Wenn vernünftige Lieder gesungen werden und wenn es wirklich zur Ehre Gottes ist, ja, und die Texte der Lieder sind doch entscheidend, nicht der Musikstil, meiner Ansicht nach. Und Musik muss da sein, um einen Text zu untermalen, deutlich zu machen. Aber wenn die Musik dominiert und der Text dann gar nicht verstanden wird, weil man Englisch singt, ich kann also so nichts von verstehen dann, weil ich kaum Englisch kann oder gar nicht, was soll das? Das ist eine nette Unterhaltung, aber hat nichts mit Gottesdienst zu tun. Verstehst du, was ich meine, so ungefähr? Ich sage nicht, dass es bei uns grundsätzlich besser ist. Also Langeweile und Triste und Schlafen ist nicht die Alternative. Natürlich nicht.
Darf ich mal da einhaken, weil das hat mich auch schon eine lange Zeit beschäftigt. Und ich finde gerade bei diesen Lobpreisgeschichten, die Anbetung des Vaters, da müsste man eigentlich mal wieder forschen, was das eigentlich bedeutet, dass wir als Christen Gemeinschaft haben mit Gott, mit dem Vater, über das, was ihm wichtig ist. Über den Herrn Jesus. Und dieser Charakterzug, wenn der Vater sucht solche als seinen Anbeter, da müsste man eigentlich mal genauer drüber nachdenken, weil das findet man häufig eben in diesen Texten nicht mehr. Wenn man diese Praise and Worship Lieder sich anguckt, ja, das mag hin und wieder mal vorkommen, aber das ist nicht mehr das Thema. Ja, aber das ist unsere Gemeinschaft, das ist die Anbetung eigentlich, die wir dem Vater tun. Da denke ich, da müsste man mal weiter schauen.
Ja, allerdings gerade die neuen Lieder handeln sehr oft vom Vater. Und da wird dann eine Nähe und eine Gefühlsduseligkeit geweckt und eine fast unanständige Beziehung zum Vater ausgedrückt, die nichts mehr mit Ehrfurcht zu tun hat und mit Anbetung Gottes. Und das finde ich ganz abscheulich. Oder? Eine Intimität mit dem Vater, müsst ihr euch mal vorstellen. Da redet man von und singt man von. Ne?
Ich glaube, die ganz große Gefahr ist auch bei Musik, das machen den Heiligen Geist mit unserer Emotionalität vermischt und vielleicht sogar verwechselt.
Ja.
Also mit Musik kann man ja wirklich was auch Schönes machen. Und der Mensch hat Emotionalität. Aber ich glaube, die beschränkt sich manchmal im Worship und nicht, wenn man die Türen was zu machen. Wo keine Klinken, Klammern und keine Pauken und Trompeten sind und keine Keyboards. Ich glaube, daran muss man sich messen. Und sich selber, um so ehrlich zu sein, bin ich wirklich auch in meinen Texten, in meinen Gebeten vielleicht mal ein bisschen anspruchsvoller vom Text her als in manche Lieder. Die Texte und die Musik sind sehr unanspruchsvoll. Immer gleich Wiederholungen melodisch und immer gleich Wiederholungen im Text. Das ist ja nicht anspruchsvoll. Was soll man dem Herrn geben? Unanspruchsvolle Dinge, wo er sich über seinen Namen staut.
Ja.
Den Namen der Herr. Vielfältig, oder?
Ja, das Manfred Siebald, der hat ja manchmal wochenlang über einen Vers gesessen und sich den Kopf zerbrochen, wie man hier wirklich etwas dicht ausdrücken kann. Und das hat Sinn und Verstand, was der Text hat. Aber der Blödsinn, diese Plattitüden, die wir heute bei ihnen feiert Jesus lehnen, das kannst du dich doch nur schämen. Also das ist wirklich dumm und geschmacklos und also ich habe da überhaupt keine Worte für. Und du bist ja Musiker, du hast eine Ahnung, oder? Du müsstest da mehr zu sagen können. Das ist einfach schade und gewöhnt euch bitte nicht an dieses niedrige Niveau. Es muss nicht unbedingt, ich schätze außer auch nicht Paul Gerd Lieder und wünsche, dass wir sie mehr singen, aber gut und wichtig wäre, wenn wirklich aus unseren Reihen auch Leute, die begabt sind, neue Texte, neue Melodien kreieren, wo wir auch in eine ansprechende Melodie, aber anspruchsvolle Inhalte vermitteln. Und das ist schade, dass wir es heute kaum haben oder gar nicht haben. Das ist ein Zeichen von einem ganz niedrigen geistlichen Niveau. Denn eigentlich hat in jeder Erweckung gab es neue Lieder, das kann man kirchengeschichtlich nachweisen, auch in der Brüderbewegung, aber uns fehlen die heute weitgehend. Naja, gut, das war jetzt ein Exkurs über Musik.